Ja, ich bin der Veit von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Görlitz seit nun 4 Jahren.
Ja, und ich bin die Serafin, seit Februar Religionspädagogin, also Studium geschafft.
Ja, das mit dem Kennenlernen geschah dann wo?
Ja, ist schon untypisch, eher aus dem Westen drüben, ich aus dem Erzgebirge, ist jetzt nicht so die gewöhnliche Kombi. Und kennengelernt haben wir uns in Moritzburg. Und in Moritzburg gibt es eine Studenteninitiative, denen es einfach auf dem Herzen liegt, junge Leute für Jesus zu begeistern, dass sie auch wirklich mit dem Wort unterwegs sind. Ja, da war an einem Abend Referent, da dachte ich mir, schlag mal mir mal den Referenten an. Ja, und so ging's los.
Ja, so kann man das genau sagen. Und zu der aktuellen Lage, wir müssen tatsächlich was Positives sagen, denn uns hat, als wir standesamtlich zu Beginn des ersten Lockdown geheiratet haben, die viele Ruhe und die Abstinenz sehr gut getan, für unsere junge Ehe aufeinander hocken zu müssen. Und ja, sind fast dankbar, zumindest so wie es uns getroffen hat bisher.
Ja, wenn weitere Fragen sind, wir sind ja dann ein bisschen da.
Genau. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal zum Platz gehen, weil ich vor lauter Enthusiasmus des Vorstellens mein Skript vergessen habe. Und die Pastorsfrau stand gerade zur Hilfe. Vielen lieben Dank. Ja, was brauchen wir wirklich? Vielleicht auch einfach nur Schokolade? Quadratisch praktisch gut. Mit dieser Formel wirbt die Schokoladenmarke Rittersport für ihr Produkt. Kennen wir vielleicht. Lecker, genau. Sie wirbt mit diesem Slogan seit 90 Jahren. 1935 kamen die ersten Tafeln, Marzipan, Nougat und Traubennuss auf den Markt. Naja, ursprünglich hieß das Ganze ja ein bisschen anders, nämlich Ritters Sportschokolade. Der Legende nach soll Clara Ritter gesagt haben, haben wir den Spruch auch auf Leinwand tatsächlich, machen wir doch eine Schokolade, die in jede Sportjackettasche passt, ohne dass sie bricht und das gleiche Gewicht hat wie die normale Langtafel. Das war die eigentliche Absicht von der Ritter Sportschokolade. Manche Handtaschen sind ja heute so groß, dass da also auch eine Langtafel reinpasst. Ne? Und dieses Quadratische ist aber das Alleinstellungsmerkmal von Rittersport. Da musste sogar die Firma um ihr Alleinstellungsmerkmal kämpfen. Der Bundesgerichtshof hat erst vergangenen Juli die Klage des Milka-Inhabers Mondeles erfolgreich abgeschmettert. Quadratisch praktisch gut. Das kann man sich merken, ne? Dieser Slogan kommt mir in den Sinn, wenn ich etwas über einen Text von Paulus nachdenke. Quadratisch praktisch gut. Paulus hat nämlich auch eine Dreifachformel mitgebracht für die Römergemeinde und somit auch an uns. Naja, direkt quadratisch praktisch gut vielleicht nicht, aber auch eine Dreifachwirkformel, nämlich lebendig, heilig, wohlgefällig. Lebendig, heilig, wohlgefällig. Auch dieser Slogan hat eine konkrete Absicht. Und wir wollen sie nun hören und herausfinden, ob das Fazit nicht doch quadratisch praktisch gut für unser Leben ist. Unser Bibeltext, Römer 12, 1-2. Ich ermahne euch nun, Brüdern und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. später noch. Herr Jesus, bitte gib uns ein Wort für unser Herz von dir und ein Herz für dein Wort. Amen. Lebendig, heilig, wohlgefällig klingt doch nicht ganz so schmackhaft wie quadratisch praktisch gut. Ne? Paulus kommt hier nicht mit dem spirituell süßen Angebot um die Ecke. Er sagt nicht, ich empfehle euch mal Folgendes auszuprobieren. Er sagt, ich fordere euch auf, Brüdern und Schwestern. Auffordern. Hey, komm, Paulus. Wir wissen schon, dass du ein großer Apostel bist, aber auch ein großer Moralapostel. Zu was werden wir denn diesmal aufgefordert? Doch bevor wir so richtig loslegen können, uns vielleicht über Paulus zu beschweren, ich weiß ja nicht, nimmt er uns nochmal den Wind aus den Segeln und sagt, Moment, schau doch nochmal genau hin. Es ist nicht meine Idee, es ist der Auftrag Gottes. Ihr habt doch bereits erlebt, wie barmherzig Gott ist. Ich habe euch doch das schon im Römerbrief 11 Kapitel lang vorher beschrieben. Okay, Römerbrief, harte Kost. Was steht denn die 11 Kapitel davor? Ich fasse es für euch in 5 Sätzen zusammen. Also, Paulus hat gezeigt, alle Menschen sind vor Gott schuldig. Alle brauchen Erlösung. Keiner kann sich da rausreden. Das sind die ersten Kapitel, 1 bis 4. Gott bietet allen Menschen Vergebung für ihre Schuld an. Kapitel 5 und 6. Das neue Leben mit Jesus ist ein Kampf gegen die alte Natur. Das merken wir vielleicht, dass Christsein oft auch Kampf ist. Kapitel 7. Er hat gezeigt, dass uns nichts von Jesus trennen kann. Nicht mal ich selber. Und in den letzten drei Kapiteln 9 bis 11 hat er gezeigt, dass Gott sogar mit Israel einen Heilsplan hat, obwohl sie aktuell Jesus noch als Messias ablehnen. Aber in dem allen wird deutlich, Gott ist barmherzig. Und deswegen spricht Paulus hier von der Barmherzigkeit Gottes. Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Wenn wir an Opfer im biblischen Sinn denken, fällt uns vielleicht ein, dass das etwas schwere Kost auch zu bieten hat. Wie zum Beispiel die Geschichte mit Abraham und Isaak. Gott verlangte, dass Abraham seinen Sohn opfern sollte. Das ist nicht sonderlich schmackhaft, nicht wahr? Aber dieses Opfer hat Gott ja im kultischen Sinn letztlich zurückgenommen. Ein Engel kam dazwischen, sodass Abraham Isaak nicht opfern musste und einen Ziegenbock fand, den er stattdessen opferte. Bei seinem eigenen Sohn ist Gott später nicht dazwischen gegangen. Dieses Opfer, das er Jesus Christus geschickt hat, um für die Schuld der Welt, auch von dir und mir zu sterben, das war ein unfassbar großes Opfer. Und vielen fällt das heute schwer zu glauben. Auch manchen, die sich in der christlichen Szene einen Namen gemacht haben, wie zum Beispiel der Benediktinerpater Anselm Grün. Er schreibt in seinem Buch von Erlösung, also das Buch heißt Erlösung, der Titel. Zitat, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Hätten wir ihm vielleicht nicht zugetraut, dem Anselm Grün. Wir fragen uns, muss Anselm Grün das verstehen? Müssen wir das verstehen, was Gott damals getan hat? Gottes Wort sagt es. In Römer 4 hat Paulus angedeutet, wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Gottes Wort sagt es uns. Auch wenn wir vielleicht diese Frage ein Stück weit verstehen können, weil wir es selber nicht verstehen, was Gott da getan hat. Gott hat also seinen Sohn geopfert, für dich und für mich. Und jetzt fordert er uns zum Opfer auf, zur Hingabe unseres Leibes. Einmal weiter bitte. Er fordert uns auf, dass wir unsere Leiber hingeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht quadratisch praktisch gut. Auch wenn eine hingegebene Rittersport-Tafelschokolade vielleicht auch mal ein Opfer sein kann. Wenn man zum Beispiel weiter verschenkt, man es gerne lieber selber genommen hätte. Und es geht hier auch bei diesem Opfer nicht unbedingt ums Martyrium. Trotzdem spricht er hier von der Hingabe des Leibes. Paulus sagt nicht einfach, lebt für Gott, ich verabschiede mich. Er sagt nicht, legt ein paar Jesus-Gedenkminuten ein, sondern lebt für ihn. Lebt für Gott mit jedem Körperteil eures Lebens. Gebt euren Leib hin. Was heißt das? Herr, gebrauche meine Hände. Wozu gebrauchen wir unsere Hände im Alltag so? Wenn wir uns in die Wolle gekriegt haben, zum Ausstrecken der Versöhnung? Ja, wir wissen, wie schwer uns das manchmal fällt, weil der andere ja auch mal zu mir kommen könnte. Opfer, nicht wahr? Opfer, es kostet manchmal ein Opfer, die Hand zur Versöhnung auszustrecken. Gebrauchen wir sie dafür oder gebrauchen wir sie, um beleidigt die Tür zuzuknallen? Ich weiß, wie gut das geht. Und ich würde behaupten, ich habe meine Hand leider schon häufiger benutzt, um die Tür zuzuknallen, als sie zur Versöhnung auszustrecken. Da merke ich, dass mein Leib noch mehr ein Opfer werden muss, wie es Gott wohlgefällt. Wozu gebrauchen wir unsere Ohren? Um Gespräche zu belauschen, die vielleicht nicht unbedingt für unsere Ohren waren, oder um vielleicht Stories oder Hörbücher anzuhören, wo wir wissen, naja, also der Inhalt ist jetzt nicht unbedingt das Beste, auch wenn es vielleicht reizt oder interessant ist. Wozu gebrauchen wir unsere Ohren? Wozu gebrauchen wir unsere Füße? Zum Tritt des gehorsamen Losgehens, wenn uns klar geworden ist, das ist jetzt dran oder Gott möchte das und das von mir? Vielleicht, dass ich die Hand zur Versöhnung aufstrecke? Oder gebrauche ich meine Füße für den Tritt gegen das Schienbein? Oder gegen die Wand? Wozu gebrauchen wir unseren Mund? Um helfende Worte zu sagen? Oder um vielleicht noch eins reinzuwürgen. Den Leib hinzugeben als ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer für Gott. So wird gesunde Ethik entwickelt. Eigentlich eine sehr schöne, kurze Anleitung von Paulus. Den Leib hingeben als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das versteht Gott unter echtem Gottesdienst. Wir sind ein lebendiges Opfer. Ohne Frage wird hier auf die Tempelgottesdienste angespielt, wenn wir so an das gucken, an was Paulus noch so gewöhnt war zu seiner Zeit und worauf er die Glieder in seiner Gemeinde hinweisen will und was sie auch noch kannten von ihrem Geschichtswissen her. Sie wussten, dass ihre Vorfahren Leiber auf den Altar gelegt hat. Und Paulus zeigt nun die Grenzen dieser rituellen Opfer auf. Er zeigt, Leute, wisst ihr nicht, diese Leiber sind tot. Das haben wir seit Jahrhunderten gemacht. Haben die Leviten seit Jahrhunderten gemacht. Und die Leiber waren alle tot, diese Opfer von Tieren. Und ihr, lieben römischen Christen, und auch ihr, liebe EFG Reichenbach, und wir von der LKG Görlitz sollen unsere Leiber hingeben. Als ein lebendiges Opfer, nicht als ein totes Tier da auf dem Altar. Es geht um dich und um mich und unsere Lebendigkeit. Sind wir lebendig? Bist du lebendig? Na klar, sonst würdest du nicht hier in die Gottesdienststunde kommen. Aber ich frage nochmal, bist du wirklich lebendig? Bist du so richtig voll von dem Wunsch, mein Leben soll eine Freude für Gott sein und auch für andere ein hoffnungsvoller Segen? Gerade in so Zeiten, wo wir schon geneigt sind, die Hoffnung abzulegen, dass wir die Maske irgendwann mal wieder ablegen dürfen. Hoffnungsvoller Segen zu sein in einer Zeit, wo uns von offizieller Seite so viel Angst gemacht wird und die Hoffnung immer kleiner wird. Paulus sagt, seid ein lebendiges Opfer für Gott, das auch das Leben in die Umwelt sprüht. Denn der allmächtige Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten, einer, der die Toten lebendig macht. Jesus selbst hat gesagt, ich bin das Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass er in allen Fragen unseres Lebens, in all unseren Wünschen, in all dem, was wir brauchen oder meinen brauchen zu müssen, er die erste Geige spielt. Auch am Arbeitsplatz, auch wenn uns das Homeoffice vielleicht an manchen Ecken auf die Nerven geht. Auch beim Einkaufen mit all seinen aktuellen Beschränkungen. Ja, breite dein Tagesprogramm vor ihm aus. Du musst ja keine großen Taten vollbringen. Wir müssen keine großen Taten vollbringen. Jesus hat bereits gesagt, es ist vollbracht. Er ist im Grunde das lebendige Opfer, das in dir und in mir zur Auswirkung kommt. Gerade in den Herausforderungen dieses Alltags. Ja, und auch mit allen Schwächen des Alters und der Krankheit. Ein lebendiges Opfer. Er möchte uns dafür helfen. Wie sieht es mit dem heiligen und wohlgefälligen Opfer aus? Das sehen wir im zweiten Teil.